Also erschienen ist der Band als Konferenzband zu einer Konferenz, die wir im Dezember 2006 gemacht haben, sodass wir ihn gerade noch innerhalb eines Jahres im Grunde veröffentlichen konnten. Deshalb auch das offizielle Erscheinungsdatum 2007, damit es nicht ganz so peinlich weit weg ist vom Konferenztermin. Also in London, an der University of London, haben Robert Gillett und ich im Dezember 2006 die Konferenz gemacht, Hubert Fichte, Texte und Kontexte. Und der Band versammelt die Beiträge da, der Vorträge dort, und aber auch einige Bände oder einige Beiträge auch in dem Band, die nicht als Vorträge gehalten wurden, wo die Vortragenden abgesagt hatten kurzfristig.
Nun haben wir ja dich schon auch hier zu Gast gehabt zum Thema Fichte, und Leuten, die sich beim Thema Fichte auskennen, wird nicht entgangen sein, dass du ihn zum Thema Fichte relativ viel gemacht hast in den letzten Jahren. Wie ist es dann zu der Konferenz gekommen? Was hat euch dazu bewogen, nochmal eine große Konferenz zu machen, die Fichte-Gemeinde zu versammeln und gerade über das Thema Text und Kontexte eine Konferenz zu machen?
Es gab ja zwei internationale Fichte-Konferenzen Ende der 80er, Anfang der 90er. Und danach gab es eine ganze Weile einfach nichts mehr, da Fichte in dem akademischen Umfeld ein bisschen verschwunden war. Und in den letzten, ja, ich weiß nicht genau, wie man sagen soll, vielleicht 6, 7 Jahren wieder auftaucht allmählich. Und wir dachten, das ist ein guter Anlass, um mal zu schauen, dass man das mal bündelt und guckt, was gibt es denn für neue Ansätze, was ist denn jetzt überhaupt der Stand, wie wird akademisch über Fichte nachgedacht und wie kann man das auch ein bisschen wieder, oder wie kann man diese Beginne einer Neubeschäftigung mit Fichte auch unterstützen, dadurch, dass man sie einmal bündelt und präsentiert.
Ja, dann wäre doch schon meine nächste Bitte, dass du vielleicht mal aus dem Band einige Texte vorstellst. Also mal sagst, also wen ihr dort eingeladen hattet, wessen Ansätze ihr sozusagen dort ausgewählt habt, um sie zu präsentieren, und inwieweit das auch eine neue Qualität ist innerhalb der Fichte-Forschung.
Also wenn man sich's anguckt, kann man sagen, es gibt eigentlich zwei Gruppen von Autoren, nämlich einmal Autoren, die sich schon lange mit Fichte beschäftigen und auch viel publiziert haben, und Autoren, die erst wenig und die eigentlich für einen neuen Zugang zumindest insofern stehen, als sie teilweise auch gar keine Experten sind, sondern einfach ihren Zugang zu Fichte darstellen. Also die Leute, die schon lange zu Fichte arbeiten in diesem Band, wären halt Peter Braun, der ja auch früher Mitglied der Arbeitsstelle Hubert Fichte war und auch promoviert hat über Fichte, und Leonore Mau. Dann Robert Gillett, der seit Jahren zu Fichte forscht und auch übrigens gerade diese Werbeeinblendung, mache ich noch kurz eine kritische Auswahlbibliografie Hubert Fichte publiziert hat, die, ich glaube, das Werk von 12 Jahren Archivarbeit ungefähr ist. Dann ist Dirk Link dabei, über den wir sicherlich im zweiten Teil auch nochmal etwas hören werden. Dirk Link, der seit Jahren zu Fichte auch arbeitet und vor allem auch jahrelang Redakteur der Zeitschrift Forum Homosexualität und Literatur war. Dann sind eigentlich sonst, haben wir Leute, die eventuell noch nicht, also die auf jeden Fall nicht vertreten waren bei den ersten Kongressen. Das sind einmal Leute aus dem britischen Kontext, das sind Debbie Pinfold, Ernest Schoenfield und David Clark. Und dann einige Leute, die in den letzten Jahren angefangen haben, teilweise zu Fichte zu publizieren. Ole Frahm, der hier ja auch gut bekannt ist, der diese Sendung sonst auch mitmacht. Dann ist es Tim Schaskalik, der ein paar Texte zu Fichte auch schon publiziert hat und der auch 2004 zusammen mit uns die Konferenz zum Interview als Form bei Hubert Fichte und Alexander Kluge gemacht hat. Dann ist Andreas Stuhlmann, der mir hier gegenüber sitzt, vertreten. Volker Woltersdorf, der in Berlin über Sadomasochismus forscht, im Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen, soweit ich weiß. Mario Fuse, der auch jetzt ein paar Texte zu Fichte publiziert hat. Und genau, Brigitte Weingart, die auch in ihrer Doktorarbeit über Klatsch und AIDS sehr viel zu Fichte geschrieben hat, und Roland Spahr schließlich als letzter Autor in der Reihe, der als Lektor bei S. Fischer das Werk von Hubert Fichte betreut. Zu den Themen kann man eventuell sagen, also wir hatten ja mit dem Titel Texte und Kontexte versucht, sozusagen einzufordern, dass einerseits die Texte Fichtes als Einzeltexte wieder stärker in den Mittelpunkt rücken, weil es sich herausgestellt hat oder weil man beobachten kann über die Jahre der Fichte-Rezeption, dass man sehr gerne über Fichte als Gesamttext-Konvolut spricht von ein paar tausend Seiten und dann darüber allgemeine Thesen verbreitet und sehr wenig die Texte konkret gelesen werden. Und andererseits auch zu sagen, es gibt ja auch Texte, die überhaupt nicht beachtet werden. Bitte schaut euch die doch mal an. Das gilt für viele Bände der Geschichte der Empfindlichkeit, die allein schon dadurch, dass diese Nachlassedition zu großen Teilen erschienen ist, nachdem die Fichte-Rezeption schon wieder eingeschlafen war, wenn man das so sagen will. Kontexte sollte heißen, dass Fichte andererseits nicht mehr betrachtet werden sollte und auch von vielen Autoren nicht mehr so betrachtet wird. Es wäre eher einfach ein Autor, den man monolithisch betrachtet oder der als gewissermaßen wie so ein klassischer Autor nur als solcher thematisiert wird und nicht in den Kontexten, in denen er gearbeitet hat und nicht in den Kontexten, in denen er publiziert hat, zum Beispiel in politischen Debatten oder in literarischen Debatten seiner Zeit und so weiter.
Kannst du für diese Kontexte nochmal ein paar Beispiele geben? Weil jetzt hast du gerade sozusagen irgendwie die lange Liste der Autorinnen und Autoren aufgeblättert. Das ist ja auch sozusagen gut so, auch wenn viele Namen vielleicht den hiesigen Hörerinnen und Hörern nicht bekannt sind, vor allem die englischen Forscherinnen und Forscher wird kaum jemand kennen. Aber für was für Themen stehen denn die eigentlich? Also was sind sozusagen für dich die Themen gewesen oder die Ansätze gewesen, wo du selber gesagt hast, ja, da steckt nochmal ein völlig neuer Funke drin oder da gibt sich nochmal ein völlig neuer Zugriff?
Also ein Kontext, in dem Fichte in den letzten Jahren sehr viel rezipiert worden ist und fast ausschließlich für eine gewisse Zeit, ist natürlich der Kontext der Popliteratur, der sogenannten. Das ist häufig etwas unproduktiv und insofern bin ich sehr froh, dass wir da einen Text von Dirk Link drin haben, der wirklich auf eine sehr kluge Weise die Homosexualitätsthematik und die Popthematik zusammendenkt und vor allem zeigt, wie scharf Fichte in diesem Pop-Kontext funktioniert. Also das ist im Grunde, wie scharf seine Anti-Ästhetik auch im Pop-Kontext funktioniert. Und das ist, glaube ich, sehr neu, denn häufig begnügt sich diese Klassifizierung Fichtes als Pop-Autor im Grunde auf solche Feststellungen, dass er mal im Star-Club gelesen hat oder dass er mal über eine Kneipe einen Roman geschrieben hat oder weiß der Henker was oder dass sein Buch einen goldenen Schutzumschlag hatte. Das geht hier doch sehr weit darüber hinaus. Das ist ein Kontext, den ich sehr produktiv finde. Dann gibt es andere Kontexte. Peter Braun zeigt in seinem Beitrag, wie Fichtes frühe Literatur sich im Kontext der Literatur der Zeit, also der frühen 60er, die er die zweite Moderne der deutschsprachigen Literatur nennt, wie sie sich da positioniert und wie man auch verstehen kann, wie Fichte zu seinen literarischen Strategien kommt und was es für einen Schub in seiner literarischen Entwicklung gibt durch diese Kontexte, in die er kommt, durch Kontakt mit Leuten wie Höllerer oder Hans Bender und so weiter und die Zeitschrift Akzente, die da im Zentrum steht. Das vielleicht als zwei Beispiele.
Das ist ja eigentlich eine Diskussion, die im Moment ja heftig geführt wird in der Nachkriegsliteratur, also eine Differenzierung, die sozusagen ja auch mit einer Neubewertung der Gruppe 47 zu tun hat und dieser Begriff von der zweiten Moderne, der dort irgendwie im Moment sehr stark bemüht wird. Jetzt sozusagen nochmal zweiteilige Frage, findest du das Konzept zweite Moderne für dich selber als Literaturwissenschaftler, Literaturschaffender, Literaturschreibender, Literaturproduzierender, Literaturlektorierender sinnvoll, vor allem natürlich alles aus wissenschaftlicher Perspektive und B, gelingt es deiner Meinung nach überzeugend, Fichte da zu positionieren oder ist das eigentlich ein Bemühen, was in bestimmter Weise an Fichte auch vorbeigeht?
Also es ist ja sicherlich ganz evident, dass in dieser Zeit oder mit ziemlicher Verzögerung erst nochmal so eine Neurezeption der modernen Ästhetik stattfindet und von Avantgarde-Ästhetiken, die im Grunde schon da waren, die aber in Deutschland durch den Faschismus einfach verdrängt waren. Und dass es relativ spät passiert, dass eine formal avancierte Literatur entsteht. Und ich glaube, da kannst du recht haben, ich bin gar nicht so sicher, ob es wirklich passiert, aber es wäre schön, dass die Wahrnehmung sich verlagert auf diese formalen Fortschritte innerhalb der Literatur und weg von diesem, von dieser absoluten Dominanz der frühen Nachkriegsliteratur mit ihrem Konzept von Engagement, das sich im Grunde völlig von der literarischen Reflexion entfernt. Also das ist ja für die Gruppe 47 im Grunde symptomatisch, dass man dort sozusagen die politischen Themen verwechselt mit Literatur und glaubt, dass Literatur dann politisch ist, wenn irgendwelche literarischen, wenn Literare in der Literatur halt Themen vorkommen, die politisch sind und dass es keine formale Reflexion mehr braucht dann. Insofern ist es natürlich sinnvoll, den Fokus darauf zu legen, und Fichte ist ja ein Autor der Generation, er ist 35 geboren und hat relativ spät angefangen, professionell zu schreiben dann, und steht ja im Grunde zwischen den Generationen, die man vielleicht, wenn man das denn, also Generationen ist immer ein unsinniger Begriff für sowas, aber er ist einerseits noch Mitglied der Gruppe 47 und durchaus auch beeinflusst von deren Prinzipien. Andererseits ist er schon sozusagen auf dem Weg zu einer Literatur der 60er Jahre oder einer Literatur, die dann um 1968 im Grunde hervortritt als experimentelle oder formal revolutionierte Literatur, wie man das damals wohl nannte.
Nun ist ja in der Fichte-Forschung immer ein leidiges Thema gewesen, was sozusagen auch schon weniger die Zusammenarbeit angeht, aber mehr so, dass die Proportionen angeht, überhaupt auf Fichte-Konferenzen und in Fichte-Sammelbänden und in der Beschäftigung mit Fichte Frauen überhaupt repräsentiert zu haben. Also es gibt sozusagen in der ersten Rezeptionsphase war das noch, die sozusagen noch stärker durch die Presse der Zeit geprägt war, war das natürlich eh noch gegeben. Da gab es schon Rezensentin, Journalistin, Gisela Lindemann sei dann nicht mit erwähnt, die auch nachher an der Geschichte der Empfindlichkeit als Herausgeberin mitgearbeitet hat, von Fichte auch persönlich sehr geschätzt wurde. Aber seither sozusagen war das ja eigentlich immer ein schwieriges Thema. Wie seid ihr genau auf die gekommen, die ihr jetzt hier mit eingebunden habt? Oder war das überhaupt ein Thema, oder wurde generell nur gesagt, okay, uns interessieren nur die Themen, und wenn wir dann halt eine Konferenz machen, auf der überhaupt gar keine Frau redet, dann ist das überhaupt auch nicht schlimm?
Es war ja nicht so, dass überhaupt keine Frau dort geredet hat. Also Debbie Pinfold hat da gesprochen und Brigitte Weingart hat da gesprochen. Richtig ist, das ist natürlich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben 16 Beiträge drin, das sind dann nur 2 von 16 Beiträgen. Also insofern stimmt diese Erhebung. Es war natürlich einfach so, dass wir geguckt haben, wer interessante Dinge zu Fichte publiziert hat und wen wir ansprechen können. Wen wir sehr gerne dabei gehabt hätten, die konnte aber dann leider nicht, war Katrin Rögler. Dann hatten wir auch Karin Krauthausen angefragt, die hat dann moderiert bei der Konferenz, weil sie es leider nicht geschafft hat, ihren Beitrag fertigzustellen aufgrund äußerer Umstände. Insofern kann man das nicht sagen. Wenn du fragst, warum das so ist, dass Fichte so ein Männerautor ist, dann kann man das natürlich historisch natürlich sagen, dass die Fichte-Rezeption ja sehr lange einfach sehr wichtig war für die homosexuelle Literaturwissenschaft. Und da ist es vielleicht auch nicht so erstaunlich dann, dass es vor allem Männer waren, die dazu publiziert haben. In dem akademischen Kontext, in der etwa gleichzeitig Ende der 80er, Anfang der 90er sich herausgebildet hat, war es allerdings, glaube ich, auch im Wesentlichen eine Männerdomäne. Darüber will ich jetzt nicht spekulieren, keine Ahnung. Also das ist in diesem Falle einfach so zu beobachten. Ich habe da keinen Erklärungsansatz. Wenn du einen hast, warum es heute so ist, dann nur zu.
Ich würde gerne, gerade weil sozusagen jetzt du selber gerade das Stichwort geliefert hast, Homosexualität und Schwulenforschung auch, gerne den Bogen schlagen. Und zwar würde ich zur Bibliothek Rosa Winkel, und zwar würde ich das gerne über das Titelbild tun, was ich fantastisch gelungen finde. Da wollte ich sozusagen auf diesem Weg auch nochmal allen Beteiligten, den Findern dieses Bildes und auch also mit dem Herausgeber der Reihe und euch als Herausgeber des Bandes auch nochmal ein dickes Kompliment machen. Das ist ein Bild, was ich relativ fantastisch finde. Vielleicht beschreibst du es nochmal, was zu sehen ist.
Also erstmal formal, das Bild ist ein Foto von Carsten de Riese, das, glaube ich, 1969 anlässlich einer Lesung Fichtes gemacht wurde. Und es zeigt Hubert Fichte in einer Kirche vor einer Statue, der Wissenschaft, der Scientiae, kniend und diese anbetend. Und er trägt einen langen schwarzen Ledermantel und die Statue der Wissenschaft trägt seinen Schal um den Kopf, im Hintergrund eine Orgel. Ja, also dieses Bild war auch, glaube ich, für Wolfram mit ausschlaggebend, dieses Buch überhaupt mit uns zu machen, weil man dann dieses Cover drucken kann.